Tagebuch geführt auf einer Fahrt von Rotterdam nach New York mit dem Dampfer P. Kaland unter Captain Bonnier vom 24. Mai bis 5. Juni 1884. Gezeichnet Robert Bosch. 24. Mai 1884. Mittags 12 Uhr. Abfahrt bei prachtvollem Wetter. Reisegesellschaft, erste Kajüte Mr. Sprenger, ein Holländer. Wir sind übereingekommen, miteinander Englisch zu sprechen, geht ordentlich. Sprenger war 6 Monate in London, bin ihm durch beiderseitige Bekannte vorgestellt. In der zweiten Kajüte ein junger Holländer Chips, Sohn eines Schnapsfabrikanten, hat einen ganzen Korb voll Genever, Rum und so weiter. Er freut sich konstanter Trunkenheit. Ferner mein Kajütenkollege, ein holländischer Farmer Lakermann. Fräulein Rieke Schrippers, eine schon so ziemlich 1400 Wochen alte, nicht gerade schöne, aber auch nicht hässliche Holländerin. Eine Miss Knotnerus, junge Frau mit 2 ziemlich ungenierten Bengeln zwischen 2 und 4 Jahren. Eine ältere Miss. Und last but not least 10 heilige Schwestern vom Rhein, die ziemlich sorglose Gesichter machen. Außerdem noch ebenso viele Mädchen von 12 bis 15 Jahren aus Oberbayern, die einen sehr guten Appetit entwickeln, so dass es einem nicht in den Kopf will, dass auch sie nach New York gehen, um in ein Kloster gesteckt zu werden. Im Zwischendeck sind etwa 200 Personen in den verschiedensten Lebensaltern. Sprenger erzählt, dass er nur für 2 Jahre nach Amerika gehe. Er ist Landwirt, sehr reich, heimlich verlobt, will bei seiner Rückkunft heiraten. Könnte den Fischblütigen fast beneiden um die Sicherheit, mit der er an sein kommendes Glück glaubt. Aber wo ein Holländer hoffen kann, kann's ein Schwabe auch. 25. Mai 1884. Heute der Himmel bedeckt. Wir holen einige Segler ein. Es ist hübsch, andere zu überholen. Der Kapitän hofft, am Donnerstag über 8 Tagen in New York zu sein. Das wären 12 Tage. 12 bis 14 Tage ist das Gewöhnliche. Die Bekanntschaft des Doktors gemacht. Amerikaner, spricht auch Deutsch und Holländisch. Noch keine Kranken an Bord. Sehr hübsch ist es, wie das Wasser die Farbe der Wolken annimmt. Gestern bei klarem Himmel hatten wir ganz dunkelgrüne Wellen, während sie heute mehr neblig grau sind. Mr. Chips, des Schnapsfabrikanten Sohn, ist heute seinen Rausch losgeworden. 26. Mai 1884. Die Deutschen an Bord singen viel, meist Abschiedslieder, auch solche, die sonst nur beim Militär gesungen werden. Es sind alte Soldaten darunter. Alles lobt die Deutschen sowohl wegen der hübschen Melodien als auch der Stimmen wegen. Die Holländer und Engländer wissen auch kleinere Gassenhauer, aber nur sehr zotige, mit gewöhnlichen Melodien. Der Sohn der Schnapsfirma Chips & Sohnen ist ein sonderbarer Vogel. Er scheint Gerichtsschreiber, Notariatskandidat oder dergleichen zu sein, ist 24 Jahre alt, sonst ein Kerl wie ein 4-wöchiger Hund, ist wohl gegangen worden. Es ist gut, dass ich Soldat war und das Gedankenrevue halten gelernt habe. So bekomme ich doch keine Langeweile. Und es hat auch sein Schönes, so stundenlang auf dem Rücken zu liegen und nach den Sternen zu gucken. Meine Holländer und Engländer glauben, ich habe Heimweh, wenn ich nicht mit ihnen albernes Zeug quatsche. Die Firma Chips ist seekrank und sucht sich mit dem Radikalmittel Cognac Entzeuger zu kurieren. 27. Mai 1884. Heute ziemlich starker Wind, seehoch Regen, Luft in den Kabinen dumpfig und heiß. Schon bei Erwachen war mir übel, ging auf Deck, wo es mir besser wurde. Es ist etwas Erbärmliches um diese Seekrankheit, sitze oder noch besser liege ich, dann bin ich normal und verspüre Hunger. Gehe ich dagegen nur in den Esssalon, so hängt mir der Magen schon wieder an einem Bindfaden. Diese bewegte See ist übrigens prachtvoll. Es hat aber eben jede Rose ihre Dornen. Meiner Meinung nach kann man auch denkseekrank werden. Dies tut aber nicht weh, so wenig als Dummheit. Heute beim Abendessen geärgert. Wenn ich wieder auf ein Schiff komme, fahre ich erster Klasse. Es gibt nichts Ekelhafteres als Leute, die unanständig essen. Ich glaube, die Deutschen essen noch am anständigsten, wenn man die Engländer aus besseren Ständen ausschließt, welche vielleicht eher verhungern, als einen Fisch mit dem Messer essen würden. Von den Nonnen ist immer noch die größere Zahl krank. Habe mir Gedanken darüber gemacht, was sie dazu bringt, dass sie einander alles erweisen, was sonst kaum eine Schwester der Schwester tun wird. Sie tragen einander das Essen nach und stopfen sich beinahe gegenseitig. Unter 10 Menschen kann es doch nicht sein, dass alle zueinander passen und sich gern haben. Sind es gebrochene Menschen, die tun, was sie sollen, aber nicht aus Pflichtgefühl? Gebrochen sehen sie nicht aus. Ist das Ganze Heuchelei? Es ist nicht schön, dies anzunehmen. Warum aber vertragen sich so viele Frauenzimmer so gut miteinander? Es muss doch unter 10 eine sein, die nicht mit einer harmoniert. Wenn nun nicht beide heucheln, so muss es doch Reibereien geben. Ich liebe und achte meine Mitmenschen auch. Wenn mir aber einer nicht konveniert, so merkt er dies doch sicherlich bald. Und wenn er ein ehrlicher Kerl ist, so kommen wir zwar wohl auch gut miteinander aus, aber nicht, weil wir uns gegenseitig füttern, sondern weil sich jeder vor dem anderen in Acht nimmt. Sollte vielleicht die jägersche Behauptung bei den Nonnen Anwendung finden, dass man beispielsweise den häuslichen Frieden dadurch herstellt, dass man sich möglichst oft küsst? Doch ich will aufhören, sonst kommt die Gedankenseekrankheit. 28. Mai 1884. Regen, starker Südwind, infolgedessen hoher Seegang. Das Bugspriet hebt sich oft an 2 Meter hoch, um gleich wieder ebenso viel zu fallen. Die Matrosen haben ihre Ölkleider an. Es scheint gut zu sein, wenn man an Deck alle Speisen stark würzt, namentlich pfeffert. Der Magen muss wohl gereizt werden, damit er das Baumeln nicht so verspürt. Habe mich zu einer Flasche Bier gesetzt und suche in meinem Englisch zu ergänzen, was mir den Tag über an mangelhaften Stellen auffiel. Beim Abendessen habe ich Mr. Rips eine moralische Ohrfeige gegeben, weil er die kleinen Bayerinnen immer aufzieht. Alles natürlich mit der größten Liebenswürdigkeit. Mit meinem Kajütenkollegen, dem holländischen Kaaskop, komme ich sehr gut aus. Seine große Zufriedenheit habe ich dadurch erlangt, dass ich im Schlafe nicht schnarche. »Hey, slorbt asados!« »Er schläft wie ein Ochs«, war seine nur geltende Lobrede, und ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Das Beste ist, dass er auch nicht schnarcht. 29. Mai 1884. Diesen Morgensee etwas ruhiger, Wind derselbe doch nicht mehr so stark. Eine Flasche Bier getrunken, billiges Vergnügen, kostet nur 30 Cent gleich 50 Pfennige etwa. Rips bringt allmählich seine ganze Garderobe zum Vorschein. Gestern Nachmittag erschien er in Reitstiefeln. Heute bringt er einen großen Binsenhut, den er aus Deutschland aus dem Gebirge hat. Auf näheres Befragen ist das Gebirge bei Lahnstein am Rhein und die Eseltreiber dort tragen solche Hüte, wie er mit der größten Naivität erzählt, die Eseltreiber, die Esel haben, um auf die Berge zu reiten. Eben fragt mich Rips, ob ich meine Memoiren schreibe. Ich antworte natürlich ja, wenn er wüsste, was ich von ihm memoriere. 30. Mai 1884. Wetter schön, Schiff schwankt stark seitwärts, konnte deshalb heute Nacht nicht einschlafen. Rips ist jetzt auf Mr. Sridam getauft worden, nach seinem Lieblingsgetränk Sridamer Schnaps. Es ist jetzt so ziemlich alles von der Seekrankheit genesen und man sucht allen erdenklichen Ulk zusammen. 31. Mai 1884, Wind Nordwest, ziemlich frisch. Nach verschiedenen Aussagen sollen wir heute früh einer Walfischherde von 7 Stück begegnet sein. Ich bin noch nicht sehr von der Richtigkeit dieser Aussage überzeugt. Platz genug für ein paar tausend solcher Herden wäre allerdings da. Habe weiter nachgefragt. Die Walfischgeschichte hat ihre Richtigkeit. Ärgert mich, dass ich die Kerle nicht gesehen habe. Mit dem Englischen geht es schon etwas besser. Man muss sich an dasselbe gewöhnen. Wenn man auch alles gut lesen kann, so kann man doch noch nicht gut hören. Die Behandlung der Passagiere auf dem Schiffe ist eine gute. Selbst die Matrosen sind die Liebenswürdigkeit selbst, namentlich gegen die Seekranken. Die Kost ist reichlich und auch nicht schlecht, allerdings holländisch zubereitet und alles ziemlich fett und nicht sehr schmackhaft. Frauen können sich mit viel zugleich beschäftigen. Ich habe ein schönes Beispiel dafür. Die eine der Schwestern geht soeben spazieren, strickt, betet einen Rosenkranz und denkt vielleicht nebenher noch. Das sind vier Dinge, die zugleich zu verrichten einem Manne schwerfallen würden. Wenn ein Mann zum Beispiel im Wirtshaus sitzt und dort trinkt, raucht, spricht und denkt, so ist das auch viererlei, aber in der Regel ist dann doch wenigstens eines davon nicht viel wert. Wenn er zum Beispiel viel trinkt, so ist anzunehmen, dass er nicht viel Gescheites schwatzt, und dann ist das Trinken und Rauchen doch noch eine angenehme Beschäftigung. Jedenfalls angenehmer als Beten und Stricken. Ich glaube, dies nicht näher belegen zu müssen. Es sprechen für meine Behauptungen die Tatsachen und die Polizeistundenübertretungen. Pfingsten, 1. Juni 1884. Kurs West-Nordwest, Wind Nordwest, wurden um 7 Uhr von einem Segler überholt. Wir haben von gestern auf heute 280 Meilen gemacht. Wenn wir so fortmachen, können wir am Donnerstag gut in New York sein. Dann ist auch meine Mutter am Samstag von meiner Ankunft dort benachrichtigt. Sie wird eine große Freude haben. 2. Juni 1884. Wind Ost bis Ost-Nordost, Himmel bedeckt. Wieder warme, angenehme Luft. Wenn wir weiter so günstiges Wetter haben, können wir bis Donnerstag am Ziele sein. Bin gespannt, was ich mit meinen Empfehlungen ausrichte, ob ich nicht doch vielleicht ganz unten anfangen muss. Es könnte mich unter Umständen um Jahre zurückbringen, wenn ich erst Kellner oder Bäckerjunge werden müsste. Wir haben oft über diese Aussichten gelacht, und wenn man davor steht und es ist nicht mehr voller Spaß, dann ist es mit dem Lachen nicht mehr weit her. Es ist mir aber immer, wie wenn mich das Glück nicht verlassen würde, und wenn es auch nicht glatt abgeht, durchgehauen wird's. Es mag gehen, wie es will. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich zuerst etwas plagen muss. Ich glaube, man wird dann rascher das, was man in Amerika smart heißt. 3. Juni 1884. Heute starker Wind und Regen, Kurs West-Südwest. Alle Segel sind gerafft. Heute Nacht wurde unser letztes Kalb geschlachtet. 4. Juni 1884. Kurs West-Südwest. Wind desgleichen, Wetter schön, See ruhig. Wir haben ein seltenes Glück gehabt bei unserer Reise. Nicht nur ging dieselbe schnell vonstatten, sondern wir hatten auch meist gutes Wetter und durch die vielen Schiffe, Eisberge und so weiter auch viel Unterhaltung. Wenn es so fortgeht in New York, dann kann ich zufrieden sein und es kommt mir immer vor, wie wenn es mir nicht fehlen könnte. Ich will aber auch jetzt alles einsetzen, um vorwärts zu kommen. Und es müsste sonderbar sein, wenn ich nicht durchhaue in einem Land, wo schon so mancher etwas geworden ist, der noch nicht einmal den guten Willen dazu hatte. Und an dem wird es bei mir nicht fehlen. 5. Juni 1884. Kleine Sträucher mit roten Beeren kommen angetrieben. 11 Uhr Land in Sicht. Das Land ist Long Island. Allmählich kommt die ganze Küste in Sicht. Es kann gar nicht mehr alles genannt werden. Man muss das sehen. Brooklyn-Brücke. Mir lacht das Herz im Leibe über dem Treiben. Kommt, seht!